So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach anfangen soll. Vielleicht muss der Martin mir mal ein Zeichen geben. Ein Zeichen geben. Los geht's. Wir sind ja hier in Hesse. Ich liebe ja Badesalz. Und ich freue mich riesig, hier zu sein beim Alien-Kongress. Und man kann das auch alles schön sehen, das ist gut. Habe mich sehr gefreut, hier aufzutreten. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich habe sehr spannende Vorträge gehalten, von denen viele auch sich genau mit der großen Frage, mit dem großen Mysterium beschäftigt haben, über das ich jetzt reden will, nämlich woher kommen die UFOs? Eine Arbeitshypothese, man könnte jetzt auch sagen, die krasseste Verschwörungstheorie von Fleischer. Es ist eben so, ich rede ja seit 15 Jahren, bin ich ja hauptberuflich journalistisch unterwegs und rede mit allen möglichen informierten Leuten und will in diesem Vortrag also viele Experten zu Wort kommen lassen, die man sonst im deutschsprachigen Raum leider nie hört. Das mag daran liegen, dass es nicht so einfach ist, die zu kriegen im O-Ton, aber das kann auch einfach daran liegen, dass die deutschen Massenmedien sich keine große Mühe geben, das Thema zu beleuchten. Der Vortrag beginnt eigentlich da, wo mein letzter Vortrag aufgehört hat. Und zwar ist das der hier bei Wissen ist relevant. Also ich werde mich jetzt nicht aufhalten damit, was über UFOs bis jetzt bekannt ist und warum das die größte Herausforderung der Menschheit ist. Darüber habe ich schon geredet. Ich muss immer wieder auch, werde auch im weiteren Verlauf immer wieder auf meine eigene Website verweisen müssen und auf Beiträge, die ich schon gemacht habe, weil ich einfach was ziemlich Umfangreiches darstellen will. Und ich muss dringend empfehlen, also wer das in voller Länge verstehen will und in der Gänze, sich das bitte auf exomagazin.tv anzugucken, was wir da haben, und auch auf exopolitik.org. Aber auf exomagazin.tv gibt es für Abonnenten unserer Website also alle Videos in voller Länge. Und ich denke, das ist auch wichtig, darauf zu verweisen, um zu verstehen, worüber ich jetzt hier gleich reden will. Nur um ganz kurz zusammenzufassen, was die Schlussfolgerungen aus meinem letzten Vortrag bei Wissen ist relevant sind. Hier sind sie: UFOs, UAPs sind real und technologisch offenbar, also weit überlegen. Militärs weltweit sind mindestens seit Jahrzehnten damit konfrontiert. Es steckt irgendeine Intelligenz dahinter und es gibt ein scheinbares Interesse an Atomtechnik. So. Soweit zur kurzen Zusammenfassung über den Stand der Dinge über UFOs. Und jetzt möchte ich also einen regelrechten Quantensprung hinlegen und mich versuchen, der Frage anzunähern, wo die herkommen und was dahinter steckt. Fangen wir bitte an mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Interview, das ich gemacht habe mit diesem Professor Erling Strand aus Norwegen. Er ist, genau wie ich, Mitglied in der International Coalition for Extraterrestrial Research, einer der Norwegens Vertreter in dieser großen Organisation, die 30 Forscher umfasst, also mehr aus 30 Ländern. Und wir versuchen gemeinsam uns einen Reim drauf zu machen, was da los ist. Und er hat mir in diesem sehr interessanten Interview mehr über Hester halt erzählt. Aber vor allem, was seltsamerweise bis jetzt nicht so sehr bekannt ist, ist, dass Professor Strand auch selbst krasse UFO-Sichtungen hatte. Er hat zwei mir davon erzählt im Interview. Und hier ist mal eine davon. Die möchte ich mal kurz anspielen. Bitte schön.
Ich fuhr in einem kleinen Boot und die Sonne schien. Sie war aufgegangen und befand sich hinter mir, ein wenig links von mir.
The sun was up and was behind me, a little bit to the left.
Und da sah ich etwas. Zuerst dachte ich, es sei ein großer Vogel. Es war rechts von mir. Und machte so eine Bewegung. Bevor ich hinschaute, machte es etwas, was auf mich so wirkte, als seien es Flügel, die flatterten. Aber als ich es dann anschaute, merkte ich, dass das kein Vogel war, sondern es war ein schwarzes Rechteck, bei dem die Ecken ein wenig nach außen ragten. Mal sehen, ob ich das zeigen kann. Sie waren ein bisschen nach außen gebogen. Und wieder raus und zurück. Die Ecken ragten also ein wenig heraus. Und dieses rechteckige schwarze Ding veränderte sich ständig. Es wurde groß und klein, groß und klein. Das war der Grund, warum ich zuerst gedacht hatte, es sei ein Vogel, der fliegt. Aber als ich genauer hinsah, war es gar kein Vogel. Es wurde groß und klein, und es bewegte sich. Jedenfalls kam es von meiner rechten Seite und bewegte sich in die Richtung, in die ich mit meinem kleinen Boot fuhr. Und als es sich immer weiter entfernte, wurde es natürlich auch kleiner. Aber da fiel mir plötzlich ein, dass ich ja eine Kamera dabei hatte. Sie war eingepackt. Also schnappte ich sie, holte sie heraus und machte ein Foto. Und danach war es weg. Aber zum Glück ist auf dem Bild ein schwarzer Punkt zu sehen. Für einen normalen Menschen sagt das vielleicht nichts aus, aber für mich ist es der Beweis, dass das eine echte Sichtung war. Und der schwarze Punkt befand sich genau dort, wo ich es verschwinden sah. Da war noch eine andere seltsame Sache bei diesem Ereignis, bei dieser Sichtung. Ich habe doch gesagt, dass es schwarz war, völlig schwarz. Die Sonne stand hinter mir. Und wenn Sie sich ein schwarzes Objekt vorstellen, dann würde man normalerweise durch das Sonnenlicht eine Struktur in dem schwarzen Ding sehen können. Aber das war nicht zu erkennen. Als ich das schwarze Ding ansah, wirkte es gar nicht wie ein Objekt, sondern es sah aus wie ein schwarzes Loch, das in etwas anderes überging. Stellen Sie sich vor, Sie sind draußen, wenn es völlig dunkel ist, und Sie schauen hinaus ins All und sehen das schwarze Universum, das völlig dunkel, schwarz und ohne Sterne ist. Ich hatte also nicht den Eindruck, dass ich auf ein reales Objekt schaute, sondern ich blickte in ein schwarzes Loch, das in etwas hineinreichte. Könnte es also ein anderes Universum oder etwas anderes gewesen sein? Nun, ich weiß es nicht. Aber das war schon irgendwie sehr seltsam.
Also Sie meinen, Sie dachten damals, dass es so etwas wie ein schwarzes Loch oder ein Portal in eine andere Welt gewesen sein könnte?
Ja, das könnte durchaus sein. Jedenfalls war das mein Eindruck.
Also Professor Arlingstrand ist der Ansicht, dass er ein Loch, ein Portal in eine andere Welt gesehen hat. Halten wir das fest. Es gibt unzählige Überlegungen darüber, wo die UFOs herkommen. Hier ist mal eine Übersicht, die hat ein Twitter-User mit dem fiktiven Namen Berlinghoff Rasmussen gemacht, benannt nach dem erfolglosen Erfinder aus Star Trek. Da gibt es also die interdimensionale Hypothese, die extraterrestrische Hypothese, die metaphysische Hypothese, die mentale, die prosaische und so weiter und so fort. Also es gibt derart viele Hypothesen, dass man sich da drin wirklich verlieren kann. Und deswegen will ich euch jetzt hier also die absolute Wahrheit sagen über alles. Und zwar, wir leben in einem Goldfischglas. Das ist die Wahrheit. Diese Grafik zeige ich seit Anfang an, seit eigentlich am Anfang in meinen Vorträgen. Und das hat auch bestimmte Gründe, denn wie wir hier sehen, die Fische, von denen wird gesagt, die haben nur ein Gedächtnis von 2 Sekunden. Also immer, wenn der Fisch da unten an dem Schild this way vorbei schwimmt, ist das neu für den. Und wenn dann mal ein Fisch seine Nase ans Glas presst und da draußen irgendwas Komisches erkennt und sich fragt, ob es da draußen vielleicht was Größeres gibt als das, was er verstehen kann, dann wird es bestimmt andere Fische geben, die sagen, komm, so ein Quatsch, schwimm weiter. Oder Verschwörungstheoretiker oder Querdenker oder was weiß ich, was man heute dazu sagt. Also es muss irgendwie, denn die Frage ist ja, was ist das für ein Portal, wo kommt das her? Ja? Und ich denke also, das ist meine Arbeitshypothese, wir leben in einem Goldfischglas und die UFOs kommen von da draußen. Wir sind sozusagen ein Goldfischglas auf dem auf den Wohnzimmertisch von multidimensionalen Außerirdischen oder sowas, die immer mal da ihre Hand reinstecken und ein bisschen Dekoration reinlegen und dann sagen wir, boah, was ist das denn? Hey, das verstößt gegen unsere Naturgesetze, wo kommt das denn plötzlich her? Und so, ja. Das kann sich auf einmal, der Baum war da vorher noch nicht und der stand doch gerade noch da und so. Das zeige ich nur, es ist nur eine Analogie, die ich jetzt hier verwenden will. Und dass es wirklich so sein könnte, einen starken Hinweis darauf geben, die Ereignisse auf der sogenannten Skinwalker Ranch. Das ist ein Ranch in Utah, in den USA, wo immer wieder komische Sachen passiert sind. Das Bild hier übrigens zeigt einen ehemaligen Wachmann, Chris Marks, mit dem ich eine vierteilige Interviewserie gemacht habe, auf Deutsch, denn er ist Deutscher, deutschen Ursprungs und hat von 2010 bis 2019 auf dieser Skinwalker Ranch gearbeitet. Auf der Skinwalker Ranch, die damals dem US-Milliardär Bob Bigelow gehört hat, sind ja immer wieder paranormale Phänomene festgestellt worden und auch der Militärgeheimdienst hat sich dafür interessiert und eine groß angelegte Studie dort gemacht. ORSEP heißt dieses Projekt, über das ich gleich noch mehr erzähle. Und die haben dort alle möglichen krassen Sachen festgestellt. Aber die halten sich nicht mehr daran auf, zu sagen, wir versuchen das zu dokumentieren, sondern die gehen einen Schritt weiter. Ich muss auch sagen, die Aussagen von Chris Marks in dem Interview, die sind unglaublich. Aber ich glaube Chris Marks, denn er hat wirklich dort gearbeitet. Er hat mir Gehaltschecks gezeigt. Er hat Fotos zusammen mit Bob Bigelow, er hat die ganzen Fotos von der Skinwalker Ranch, er hat medizinische Untersuchungsberichte, die angefertigt worden sind von den Mitarbeitern dort. Also es gibt diverse Dokumente von Bas, die einfach seine Glaubwürdigkeit extrem absichern. Also, und er berichtet eben über erstaunliche Ergebnisse, okkulte Experimente von seltsamen Tieren, von zahlreichen anomalen Spuren, die dort professionell dokumentiert und fotografiert worden sind. Es gibt den Verdacht, dass die Skinwalker Ranch auch als Versuchslabor eingesetzt wurde und die Sicherheitsleute als Versuchskaninchen benutzt wurden, um neue Waffentechnologien unter dem Cover von paranormalen Ereignissen zu testen. Aber das kann nicht die einzige Erklärung sein, denn die haben dort wirklich komische Sachen erlebt. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht ins Detail gehen, aber nur so hier, was war das Ziel dieses ganzen Projektes? Der Plan war Kommunikation mit dem Phänomen.
Das Hauptziel war Kommunikation. Wir wollten, oder der Plan war, dass wir versuchen, eine Kommunikationslinie aufzubauen mit dem, was dort ist. Wobei wir immer sagten, speziell Chris und ich, es ist nicht nur eine Entity, nicht nur eine Persönlichkeit, mit der wir dort zu tun haben, sondern es sind ganz unterschiedliche Entities. Wir dachten zumindest fünf, die wir identifizieren konnten als verschiedene Charaktere.
Wie hast du das identifiziert? War das jetzt nur aufgrund der EVP-Experimente oder?
Nein, nicht nur, aber auch auf Erfahrungen. Zum Beispiel, wir hatten, und jetzt gehe ich etwas in die Sachen, die da stattgefunden haben. Zum Beispiel, verschiedene Sachen waren sehr aggressiv. Ich erinnere mich dran, Chris und ich hatten Abendessen und auf einmal schlägt es an die Tür. Also ich dachte, die Tür bricht ein. Wir haben natürlich, sind sofort zur Tür und haben das Gelände durchsucht und es war niemand. Oder einer ist mit einem, was klang wie ein Stock oder ein Ast, ums Mobile Home herumgerannt und hat an der äußeren, an der Wand des Mobile Homes geklopft, ums Haus herum. Oder aber Sachen innerhalb des Hauses sind entweder verschwunden oder sind von einer Ecke zur anderen gewandert. Als Beispiel, jeder hat seine Morgenroutine. Ich steh auf, mach mal eine Tasse Kaffee, ging ja auf Toilette, was immer, Zähne putzen, komm zurück und ich weiß, meine Tasse Kaffee steht immer neben der Kaffeemaschine in der Küche. Und ich komme zurück und auf einmal ist meine Tasse Kaffee steht im Wohnzimmer auf dem Tisch. Und ich weiß, ich habe sie da nicht hingestellt Und es waren nur Kleinigkeiten, die immer wieder jeden Tag fast passiert sind.
So, und diese Art von paranormalen Sachen sind dort die ganze Zeit passiert. Alles das im Umfeld von echten UFO-Sichtungen. Das ist wichtig, denn das zeigt, dass das UFO-Phänomen kein abgegrenztes Ding ist. Es geht ja nicht einfach nur um Flugschüsseln von anderen Planeten. Ein wichtiges Buch, das dazu erschienen ist, möchte ich jedem dringend ans Herz legen zu lesen. Das heißt Skinwalkers at the Pentagon, ist verfasst vom Programmdirektor dieses Programmes ORSAP, dieses Geheimprojekt ORSAP, James T. Lakatsky vom US-Militärgeheimdienst, außerdem von Dr. Colm Kelleher von Bigelow Advanced Aerospace Studies. Das ist der Programmmanager bei dem Vertragsunternehmen des Pentagon für die Durchführung dieses Projektes auf der Skinwalker Ranch, und George Knapp, ein investigativer Journalist und Kumpel von mir. Und ich habe mit zwei dieser Leute schon sprechen können und möchte also auch wichtige Sachen sagen. Das ist jetzt, was wir jetzt gleich sehen, ein Ausschnitt aus dem Projekt von oder aus dem Interview mit Dr. Colm Kelleher. Er berichtet darin über ein wirklich sehr seltsames Phänomen, das auf der Skinwalker Ranch beobachtet wurde. Und das sind Phänomene, die von Militärgeheimdienstlern, von Sicherheitsexperten und so weiter beobachtet worden sind. Also nicht jetzt irgendwie Tante Emma oder so. Ja? So, bitteschön.
Es waren zwei Leute, die auf dem Skinwalker-Bergkamm eine Nachtwache hielten. Und sie wollten gerade aufbrechen, als sie eine Art mattes, gelbliches Licht sahen. Wahrscheinlich ein paar hundert Meter unter ihnen. Es sah so aus, als ob es über dem Weg schwebte, der auf der Ranch in Ost-West-Richtung verlief. Sie hatten bereits ihre gesamte Ausrüstung zusammengepackt und waren dabei, die Nacht ausklingen zu lassen. Es war bereits früh am Morgen. Das war im August 1997. Doch dann packten sie ihre Ausrüstung wieder aus und begannen, sich das Ding anzusehen. Einer der Männer holte ein Nachtsichtgerät der dritten Generation heraus, und durch das Nachtsichtgerät wirkte dieses dumpfe, gelbliche, uninteressant aussehende Licht eher so wie ein dreidimensionaler Tunnel, und man konnte Bewegungen in diesem Tunnel erkennen. Er begann dem anderen zu berichten, dass ein schwarzer Humanoid durch diesen Tunnel kroch. Der schwarze Humanoide kroch aus dem Tunnel heraus, stand auf, und der Mann beobachtete, wie dieses Ding aufstand, immer noch vom Licht des Tunnels beleuchtet, und irgendwie in der Nacht verschwand. Und danach verschwand das Licht langsam und sackte in sich zusammen. Und hier sah der Mann mit dem Nachtsichtgerät die ganze Aktivität, während die Person ohne Nachtsichtgerät nur sehr, sehr wenig mitbekam.
Und das ist wichtig, das ist ein wichtiger Aspekt. Auf der Skinwalker Ranch sind immer wieder Anomalien registriert worden, die jenseits der 1000 Nanometer oder eher im 800 bis 900 Nanometer, jenseits der 800 bis 900 Nanometer Grenze der optischen Wahrnehmung zu liegen schienen. Also ohne Nachtsichtgerät der dritten Generation konnte man sowas nicht sehen. Und sie haben dort aber wirklich Nachtsichtgeräte der dritten Generation verwendet, und die konnten bis in den Infrarotbereich hineinschauen. Und er sagt im weiteren Verlauf, viele dieser Aktivitäten, die sie dort beobachtet haben, wurden nur im Infrarotbereich zwischen 1000 und 3000 Nanometern gemacht. Das ist wichtig, diese Feststellung, denn das bedeutet, dass da etwas passiert, was uns normalerweise verborgen ist. Also, bevor wir uns überlegen, was das für ein Portal war, in was für eine Welt, würde ich kurz nochmal den Stand der Dinge zusammenfassen. Wir leben also hier auf dieser kleinen blauen Murmel. Für uns dehnt sich das Universum in alle Richtungen unendlich aus. Wir nehmen an, dass es alles, was uns da umgibt, vor 13,7 oder 8 Milliarden Jahren in einem großen Knall entstanden ist. Und dann ist einfach alles entstanden, Materie, Energie, Raum und Zeit. Und das heißt, dass der größte Teil der Realität sich da draußen abspielt und nicht hier auf dieser kleinen blauen Murmel. Und wenn wir uns jetzt anfangen zu fragen, was da draußen ist, stoßen wir sehr schnell an unsere Grenzen, und zwar an unsere Wahrnehmungsgrenzen. Wir nehmen hier nur einen winzigen Ausschnitt der Realität wahr. Unsere visuelle Wahrnehmung reicht im elektromagnetischen Spektrum hier nur von 400 bis 700 Nanometer. Das sind die Farben, die wir hier sehen können. Jetzt könnte man sagen, andere Frequenzen nehmen wir als Ton wahr, als hohe oder als tiefe Töne. Und das war es dann schon. Eine Fledermaus hört dann vielleicht noch Infraschall oder was auch immer. Aber wenn wir uns mal angucken hier, da gibt es also hier die Röntgenstrahlen, die langen Radiowellen, Mikrowellen, Funk und Fernsehen und so. Das alles das befindet sich schon außerhalb unserer direkten persönlichen eigentlichen Wahrnehmung. Und was das bedeutet, das möchte ich hier ganz kurz mal demonstrieren. Also wenn man sich Google Sky anguckt, kann man zum Beispiel einen bestimmten Ausschnitt des Universums ranzoomen und sich angucken. Das ist jetzt das optische Spektrum, so sieht es aus. Und jetzt zeige ich hier genau denselben Ausschnitt im Infrarotspektrum. Das sieht also völlig anders aus. Das ist, wie gesagt, hier nochmal, das ist wirklich genau derselbe Ausschnitt des Universums. Sieht völlig, völlig anders aus. Und jetzt kommt dazu noch, dass das ja alles noch Energie ist, die wir sehen können, die wir messen können. Aber dann muss man dazu noch sagen, dann gibt es noch diese große schwarze Box, das heißt dunkle Materie. Von der gehen Wissenschaftler davon aus, dass die 80% unseres gesamten Universums ausmachen. Und wir, mehr als 80%, und wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht messen, weil wir können nur die baryonische Energie messen, von der wir denken, dass sie 27% oder dass sie einen kleinen Teil davon ausmacht, ja. Und diese dunkle Materie muss existieren laut Berechnungen von Wissenschaftlern, weil ohne diese dunkle Materie nicht erklärbar wäre, wie sich Sterne und Planeten und Galaxien verhalten. Also da gab es die ersten Hinweise darauf in den 30er Jahren, als ein Schweizer Astronom versucht hat, Galaxien im Koma, Galaxienhaufen zu untersuchen. Und die sind aber viel zu schnell gewesen, als dass die sichtbare Materie, die mit ihrer Schwerkraft im Galaxienhaufen hätte halten können. Also dieses Phänomen war nur erklärbar durch die Annahme, dass es Unmengen an nicht sichtbarer Masse geben muss, die für den zusätzlichen Zusammenhalt unter Himmelskörpern sorgt. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Es wird aber angenommen, laut NASA, die NASA geht davon aus, dass alle Galaxien davon beherrscht zu werden scheinen. Und es wird auch angenommen, dass sich Galaxien in riesigen Hüllen aus dunkler Materie bilden. Also kurz, selbst die für uns unsichtbaren, aber messbaren Anteile der Realität sind wiederum nur ein winziger, unbedeutender Bestandteil einer viel größeren Realität, von der wir keinen blassen Schimmer haben. Und das heißt natürlich, dass sämtliche Thesen, die wir aufstellen, auf Grundlage unserer eigenen fünf Sinne und unserer Messinstrumente, potenziell auf wackeligen Füßen stehen, und das betrifft sämtliche Theorien über die Natur unserer Realität und natürlich auch über UFOs. Also, könnte es sein, dass aus diesem großen Teil des Universums, der uns verborgen ist, heraus irgendeine Art von Einfluss geschieht, dass da von dieser Welt aus eingegriffen wird in unsere Welt, so wie ich das vorhin erzählt habe, eine Hand, die ins Goldfischglas greift und irgendwas tut. Und ich denke, dass das so ist. Ich habe darüber mit dem Investigativjournalist George Knapp gesprochen, der hier über eine sehr wichtige Erscheinung spricht, die während des ORCEP-Projektes auf der Skinwalker Ranch vielfach dokumentiert worden ist. Es geht um den sogenannten Hitchhiker-Effekt. George Knapp ist, wie gesagt, weltweit die führende journalistische Autorität, was dieses geheime Forschungsprogramm ORCEP angeht. Und er ist einer der Mitverfasser dieses Buches Skinwalkers at the Pentagon. Hier also George Knapp über den Hitchhiker-Effekt, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss.
Denn das schlimmste Phänomen, das dort dokumentiert wurde, ist der sogenannte Anhalter-Effekt. Wenn du dort auf diese Intelligenz triffst, dann siehst du nicht nur dort etwas, denn was in Skinwalker passiert, bleibt nicht in Skinwalker. Es verfolgt dich auch nach Hause. Das ist fünf verschiedenen Geheimdienstmitarbeitern passiert, die während der ORCEP-Studie auf dem Gelände waren. Alle fünf nahmen etwas mit nach Hause. Sie erlebten verschiedene Phänomene auf der Ranch. Und als sie dann nach Hause fuhren, die meisten von ihnen an die Ostküste, brachten sie es mit nach Hause. Und es war nicht etwas, das sie zu Hause sahen, sondern andere in ihrer Familie sahen es. Einer von ihnen war ein sehr erfahrener Geheimdienstler, ein brillanter Mann. Sie waren zu dritt auf der Ranch und gingen zu dem mittleren Haus. Plötzlich fiel die Temperatur um 20 Grad. Es kam eine Kaltfront und sie sahen in der Mitte des Weges diesen riesigen Fleck. Ein schwarzes Loch mitten auf dem Grundstück und sie hatten wirklich Angst. Alle drei hatten die gleiche Reaktion. Wir können nicht weiter, hier ist es zu gefährlich. Das war im Grunde ihre Wahrnehmung. Also kehrten sie um und die Temperatur stieg wieder auf den Normalwert. Als sie dann wieder vorwärts gingen, fiel die Temperatur erneut und es wurde richtig kalt. Und sie alle hatten das Gefühl, ihr seid hier nicht willkommen, ihr solltet lieber gehen. Und das taten sie auch. Aber alle drei sind dann nach Hause geflogen und in ihren Häusern und Familien sind dann sehr dramatische Sachen passiert. Zum Beispiel erlebte der eine Mann eine Art Poltergeist-Effekt. Und seine Frau und Kinder sahen in ihrem Garten bei Tageslicht einen Wolf, der auf zwei Beinen stand und sich so an einen Baum lehnte und sie einfach nur ansah. Das hat sie zu Tode erschreckt. Innerhalb weniger Wochen hatten die Kinder diese Erlebnisse, schreckliche Albträume. Sie wachten nachts schreiend auf und sahen verschiedene Dinge und Wesen in ihrem Haus. Ich glaube, ihr Hund landete irgendwann auf dem Dach. Keiner weiß, wie er dorthin kam. Und sie fingen an, es an ihre Nachbarn weiterzugeben, wie einen Virus. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber es war so. Es passierte immer wieder bei diesen Geheimdienstlern. Und bei manchen ist es immer noch nicht vorbei, obwohl ihr Besuch auf der Ranch schon 10 Jahre zurückliegt. Einer der Geheimdienstmitarbeiter, die dort waren, war eine Frau, eine Art weiblicher James Bond. Sehr erfahren, eine furchtlose Kriegerin, die auf der ganzen Welt gearbeitet und vor nichts Angst hat. Auf dem Grundstück hat sie etwas erlebt. Sie sah etwas, das wie ein Dino-Biber wirkte. Eine Art Riesenbiber, eine Mischung aus verschiedenen Arten. Und es watschelte direkt an ihr und Dr. Colum Kelleher vorbei. Tage später kehrt die Frau nach Hause zurück. Sie ging in ihre Wohnung und es geschahen seltsame Spukphänomene. Weinflaschen flogen durch den Raum und krachten gegen die Wand. Sie erlebte Gestalten, schwere Fußstapfen und dann dunkle humanoide Wesen im Haus. Ihr damaliger Mitbewohner bekam solche Angst, dass er auszog. Das ging in ihrem Haus ein paar Jahre lang so weiter. Wir haben uns das nicht ausgedacht, das ist wirklich passiert.
Das ist das Prinzip Hitchhiker-Effekt. Du siehst was Komisches, eine UFO-Sichtung, und dann auf einmal, das scheint wie so eine Art Katalysator zu sein, so eine Art Öffnung für plötzlich erlebst du noch andere Sachen. Und nicht nur du, sondern das breitet sich auf deine Familie aus, das ist der, und nicht nur auf die, also auf dein Umfeld sozusagen, das ist der Anhalter-Effekt, der Hitchhiker-Effekt. Und der ist übrigens auch schon, der hat historische Vorläufer. 1973 haben Wissenschaftler mit Uri Geller, Psychokinetiker muss man ihn nennen, ja, und Illusionist, damals am Lawrence Livermore National Laboratory eine Reihe von Tests seiner übersinnlichen Fähigkeiten durchgeführt. Nicht nur die, also auch das Stanford Research Institute und die CIA haben sich sehr interessiert dafür, was der kann. Und dann fingen die Wissenschaftler dort im Labor selber an und auch in den Häusern der Wissenschaftler, die diese Studien durchgeführt haben, eine Reihe von komischen Ereignissen zu erleben. Wie bei den Besuchern der Skinwalker Ranch haben viele der Forscher dort höchste Sicherheitsfreigaben gehabt. Special Access Program Freigaben, wir haben Lügendetektortests bestehen müssen und häufige Persönlichkeitsbeurteilungen über sich ergehen lassen müssen, um dort arbeiten zu können. Deswegen ist das, was die aussagen, ziemlich relevant. Und die sagen, das alles hat angefangen, als Uri Geller, als sie dort angefangen haben, diese angeblichen übersinnlichen Fähigkeiten von Uri Geller zu messen. Und plötzlich in den Tagen und Wochen danach hatten sie das Gefühl, die Wissenschaftler, dass sie kollektiv von einer Art quälendem, neckendem, Halluzinationen hervorrufenden Geist besessen waren. Sie haben in der Mitte, einer hat zum Beispiel, einer saß mit seiner Frau und seinen Kindern zu Hause und plötzlich taucht in der Mitte des Raumes ein seltsames, schwebendes, fast schon komisch stereotypes Bild einer fliegenden Untertasse auf. Ja, andererseits gab es da noch andere Erscheinungen, die in Livermore aufgetreten sind. Tiere, fantastische Tiere, große rabenähnliche Vögel, die über die Höfe von mehreren Mitgliedern der Gruppe gehuscht sind und so weiter. Dann einem Physiker und seiner Frau sind morgens im Bett diese riesigen Vögel vor dem Fußende ihres Bettes erschienen und so weiter. Also Andere Wissenschaftler haben Kugeln und schwarze, schattenhafte Formen in ihren Häusern gesehen. Und es gibt also sehr viele Parallelen zu dem, was auf der Skinwalker Ranch passiert ist. So, womit haben wir es jetzt eigentlich hier zu tun? Was soll das Ganze? Ne? Darüber habe ich geredet mit Dr. Jacques Vallée, der einer der bekanntesten UFO-Forscher der Welt ist natürlich. Und was weniger bekannt ist, ist, dass er für das geheime OSAP-Programm eine Datenbank designt hat und auch viele Inhalte dieses riesengroßen Datenlagers selbst beigesteuert hat. Dieses Datenlager enthält zehntausende Sichtungsberichte aus aller Welt und das Ziel war dabei, auffällige Verhaltensmuster von UFOs zu bestimmen. Und ich habe mit ihm darüber geredet. Er hat deutliche Parallelen über die Jahrhunderte hinweg identifiziert.
Die erste Interpretationsebene ist, dass es sich um Wesen von einem anderen Planeten, einem anderen Stern, einer anderen Galaxie handelt, die kommen, um uns zu erforschen. So wie wir zum Mond oder zum Mars fliegen, um die Bedingungen auf anderen Planeten zu verstehen. Allerdings passen viele der vorhandenen Beweise nicht so recht zu dieser Hypothese. Wir müssen uns den Verlauf der Geschichte ansehen und die Art und Weise, wie sich die Beobachtungen in Form von Wellen wiederholen, in der Häufigkeit. Jedenfalls, wenn wir uns die letzten 50 Jahre ansehen. Und wissen Sie, ich bin Computerwissenschaftler. Ich bin es gewohnt, Häufigkeitsverteilungen von Mustern in der Astronomie und Biologie zu betrachten. Und ich habe wissenschaftliche Artikel in anderen Bereichen veröffentlicht, die genau das tun. Wir müssen dieses Wissen auf die Struktur der Phänomene anwenden. Wir wissen, dass sich das Verhalten eines Subjekts ändert, wenn es in einer bestimmten Reihenfolge mit etwas konfrontiert wird. Das kennt man als Verstärkungsplan. Professor Skinner, ein Psychologe, hat sehr viel darüber veröffentlicht, wie man das Verhalten von Menschen verändern kann, sei es beim Training eines Hundes oder um das Verhalten von Kunden im Geschäftsleben zu verändern, indem man sie in einer bestimmten Reihenfolge mit Werbung konfrontiert. All das ist ausgiebig untersucht worden. Und wenn man das UFO-Phänomen auf diese Weise betrachtet, sieht es aus wie ein groß angelegtes Unterfangen von einer anderen Ebene, um unser Verhalten zu formen oder zu beeinflussen. Wir haben dem bislang keine Beachtung geschenkt. Wir wissen nicht, wie wir uns verändern.
Er sagt, das UFO-Phänomen sieht aus wie ein groß angelegtes Manöver, um von einer anderen Ebene, um unser Verhalten hier zu formen oder zu beeinflussen. Und wenn er da von einer anderen Ebene redet, was meint er da und wie unterscheidet sich diese andere Ebene von unserer Ebene? Und dazu gibt es aus der Quantenmechanik sehr wichtige Erkenntnisse. Die Quantenmechanik wirft fundamentale Fragen darüber auf, was unsere Realität überhaupt ist. Ich möchte das jetzt kurz zusammenfassen. Die Annahme der Quantenmechanik ist, dass es keine beobachterunabhängigen physikalischen Größen geben sollte, sondern dass alle physikalischen Größen, also das gesamte Universum, immer relativ zum Beobachter sein müssen. Und diese Annahme ist jetzt auch physikalisch, also ist in einem Experiment nachgewiesen worden, weshalb selbst das Massachusetts Institute of Technology Review schreibt, dass ein Experiment darauf hindeutet, dass es gar keine objektive Realität gibt, sondern das, was wir erleben als Realität, ist eigentlich nichts als so eine Art Computerbildschirm, auf dem ein paar Icons dargestellt sind, die uns die Orientierung im großen Frequenzwirrwarr erlauben. Ja? Icon Auto, Icon Popstar, Icon sowieso, ja? Die Stereotypisierung. Also es wird sozusagen, unsere fünf Sinne machen nichts anderes und unsere Wahrnehmung macht nichts anderes als diese unglaubliche Komplexität des großen Ganzen da draußen für uns so einfach wie möglich darzustellen, damit wir damit arbeiten können. Und diese Intelligenz da draußen muss darüber Bescheid wissen. Und es wäre interessant zu erfahren, wie sie uns wahrnimmt. Sind wir nichts für sie als ein Klumpen von materialisierter Schwingung in einem bestimmten Ausschnitt des unendlichen Frequenzspektrums im Weltall? Es gibt sehr krasse Beispiele dafür, wie sie die Realität formen können. Zum Beispiel erzählt George Knapp hier, dass es einen Fall gab, bei dem diese Kugeln über einem Grundstück aufgetaucht sind und mit den Menschen interagiert haben, die dort ziemlich verängstigt waren.
Da tauchten diese Dinge auf, Kugeln und andere Formen auf dem Grundstück. Sie interagierten mit Menschen, die sehr verängstigt waren. Einige dieser Sachen wurden auf Handyvideos und Fotos aufgenommen. Dann gingen sie schlafen und am nächsten Morgen war alles weg. Was auch immer dieses Ding war, es war in der Lage, alle Beweise zu vernichten. Es hat sie vorgeführt, es hat sie veräppelt. Sie dachten, sie hätten Fotos und Videos und dann, puff, waren sie weg. Aber ich glaube nicht, dass man jemals herausgefunden hat, was das war. Man sieht diese Dinge am Himmel und wir bringen sie oft mit Außerirdischen in Verbindung, weil das sozusagen das Paradigma ist, unter dem wir alle seit langem leben. Robert, du hast dich ja auch schon jahrelang mit UFOs beschäftigt. Man hat immer angenommen, dass sie von anderen Planeten kommen und vielleicht stimmt das auch. Aber die BAS-Organisation und das AUSAP-Programm, die versuchten, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen, sagten, wir wissen nicht, was das ist. Vielleicht leben sie hier, vielleicht sind sie schon immer hier gewesen.
Und wenn die sogar in der Lage sind, Fotos und Videos von einem Handy zu löschen?
Ja.
Also, ich meine, das ist erstaunlich.
Das sagt uns, dass es physisch sein kann. Es ist ein Teil unserer physischen Welt und dann wieder nicht. Wohin es verschwindet, wissen wir nicht. Lebt es in einer Dimension, die nur ein Stück von uns entfernt ist, wo es in unsere Welt eindringen kann, aber wir nicht einmal zeigen können, dass ihre Welt überhaupt existiert? Das ist offenbar die Hypothese, von der viele BAS-Leute ausgehen.
Ein anderes Beispiel beschreibt hier Travis Taylor, das ist der Chefwissenschaftler von der UAP Task Force im Pentagon und hat auch eine wichtige Rolle gespielt in dieser Serie hier. Und er beschreibt eine Anomalie, die sie versucht haben zu messen auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich empfehle euch wirklich dringend, dieses Interview anzugucken, weil das ist sehr hochinteressant. Und sie haben versucht, mit 5 teuren Teleskopen das zu messen, mit einer bestimmten Methode. Und immer dann, wenn sie das Teleskop auf einen bestimmten Stern aufgeschaltet hatten, der dann hinter einer Anomalie verschwinden sollte, die sie über der Range festgestellt haben, dann ist der Name des Sterns aus der Datenbank der Sterne verschwunden. Und das war eine Datenbank, die fest auf einem Computerchip im Teleskop gespeichert war, ohne Internetverbindung. Und sie haben das dann versucht mit einem manuellen Handy, mit einem Teleskop, wo ein Handy einfach am Okular befestigt war. Und immer wenn sie das Teleskop da drauf geschwenkt haben, ist die Handykamera schwarz geworden. Dann haben sie es wieder weggeschwenkt und dann ist es wieder angegangen. Das ist die Art von Eingriff, die in unseren Frequenzhaufen offenbar möglich ist. Jacques Vallée bezeichnet das Ganze als ein metamenschliches Kontrollsystem.
Wenn ich das Wort Kontrollsystem verwende, dann meine ich damit nicht, dass es irgendwo im Himalaya eine Gruppe von Menschen gibt, die uns manipulieren. Ein Kontrollsystem kann auch etwas Natürliches sein. Das Wetter zum Beispiel ist ein Kontrollsystem. Wenn es hier in Kalifornien, in San Francisco zu warm wird, dann bildet sich Nebel über dem Ozean und wir werden für mehrere Tage in Nebel gehüllt. Das sind also die Muster, die die Temperatur und das Klima steuern. Diese Muster werden durch die Industrie und menschliche Handlungen gestört. Es gibt also natürliche Kontrollsysteme, die nicht von einer Intelligenz gesteuert werden. Sie werden einfach von der Natur selbst oder von der Intelligenz der Natur gesteuert. Das ist etwas völlig anderes als zum Beispiel die Kontrolle eines Gefängnisses
wo man zwar schon bestimmte Dinge tun darf, aber wenn man versucht auszubrechen, kann man nicht rauskommen. Jemand wird sie aufhalten.
Somebody will stop you. Okay. So the main problem here.
Ich würde also sagen, die Datenbank könnte vor allem dazu genutzt werden, herauszufinden, was für ein Kontrollsystem das ist.
Ein Kontrollsystem, das in der Lage ist, das aufpasst, dass wir innerhalb von bestimmten Parametern funktionieren. Und Konfuzius sagt aber, wenn der weise Mann auf den Mond zeigt, starrt nur der Idiot auf den Finger. Und was meine ich damit? Wir konzentrieren uns immer auf diese UFO-Sichtungen, aber wir konzentrieren uns weniger auf das, was es eigentlich auslöst und was es bedeutet. Und das möchte ich jetzt hier kurz durchgehen. Die Simulationstheorie von Nick Bostrom schlägt vor, dass unsere eigene Geschwindigkeit, mit der wir Computerspiele entwickelt haben, so rasant ist, dass man eigentlich annehmen muss, dass andere Zivilisationen im Weltall das auch gemacht haben. Und deswegen geht er davon aus, dass es muss also eine oder mehrere Annahmen richtig sein. Entweder die Menschheit wird sich auslöschen, bevor sie die posthumane Phase erreicht, das heißt, bevor sie sich selber reproduziert hat in so einer Computersimulation, oder es ist unwahrscheinlich, dass eine posthumane Zivilisation eine nennenswerte Anzahl von Simulationen ihrer Vorfahren durchführen wird, oder wir leben mit ziemlicher Sicherheit selbst in einer Simulation. Das ist eine ernsthaft in der Wissenschaft diskutierte Theorie, dass wir in einer Simulation leben. Avi Loeb hat einen Artikel geschrieben in Scientific American über die Frage, ob unser Universum vielleicht in einem Labor entstanden ist. Der ehemalige Leiter von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, sagt, vielleicht können wir eben nur bis zum Urknall gucken und was davor war, das wissen wir nicht. Vielleicht ist das, wenn wir nur eine von vielen Welten. Meine persönliche Favorite ist eigentlich die My Big Theory of Everything von Thomas Campbell, der auch ein 30 Jahre NASA-Wissenschaftler war, Physiker, und am Ende dabei rausgekommen ist, das Bewusstsein ist das Fundamentale, Bewusstsein ist das, was real ist, und Bewusstsein ist das Einzige, was ultimativ wirklich existiert, wohingegen unsere physische Realität virtuell ist. Eine Illusion innerhalb unseres Bewusstseins. Also in dieser Logik sind wir sozusagen nicht unsere Seelen, was wir für unsere Bewusstseine halten. Das ist nicht simuliert, sondern das ist real. Und das ist auf derselben Ebene wie der Computer, der diese virtuelle Realität hier simuliert. Also wir begeben uns nur mit unserem Bewusstsein, das eigentlich multidimensional ist, in diese dreidimensionale Realität rein. So, und wenn das wirklich so ist, und ich komme langsam zum Schluss, ich bitte um Entschuldigung, dass ich überziehe, aber wenn das so wäre, dass es eine größere Realität gibt, in der wir eigentlich zu Hause sind und wir uns jetzt gerade hier alle zusammen nur als Avatare sozusagen in einer virtuellen Realität befinden, die gar nicht die echte Realität ist, in einer Scheinrealität, dann ist das erstmal ein ungeheuerlicher Gedanke. Aber auf der anderen Seite könnte das sehr viele Sachen erklären, sehr viele Phänomene, die wir beobachten. Es könnte zum Beispiel erklären, wieso es Nahtoderfahrungen gibt. Ich habe dazu Dr. Pim van Lommel, einen Kardiologen aus Holland, interviewt, der eine prospektive Studie über Nahtoderfahrungen gemacht hat. Er hat ein interessantes Beispiel. Also Prinzip ist, Leute, die gestorben sind, berichten danach von Sachen, die sie nicht wissen können, weil sie ja tot waren. Erst nach der Wiederbelebung berichten sie davon, zum Beispiel einer wird eingeliefert ins Krankenhaus mit Herzstillstand, der kriegt gar nichts mit, sie müssen ihn intubieren, also beatmen, dafür muss ein Schlauch in den Mund geschoben werden, dafür müssen sie ihm die dritten Zähne aus dem Mund nehmen, der Krankenpfleger nimmt die dritten Zähne, schmeißt sie in irgendeine Schublade im OP-Saal, sie intubieren ihn, sie beleben ihn wieder, er kommt auf die Station und nach 2 Wochen lebt dieser Mann wieder, ist wieder auf den Beinen und begegnet diesem Krankenpfleger und sagt, hey, ich kenne dich, du hast meine Zähne. Sagt er, wie, was? Meine Zähne, du hast mir doch meine Zähne rausgenommen. Und da hat er sich erinnert, stimmt, ich habe dem die dritten Zähne rausgenommen. Ja, die sind hier in der Schublade im OP-Saal sowieso, geh da mal hin, da hast du die reingehauen. Und dann sind die da hingegangen und dort lagen die dritten Zähne. Wie kann der das wissen? Weil der war doch tot. Deswegen wurde er wiederbelebt. Ja? Und es gibt unzählige solche Beispiele, Pamela Reynolds und was es da alles gibt. Also Nahtoderfahrungen. Wo geht denn das Bewusstsein eigentlich hin, wenn es weg ist hier? Wenn es aus unserer Realität verschwunden ist. Wo geht denn das dann hin? In diese größere Realität? Anderes Beispiel, Nachtodkontakte. Professor Oliver Lazar ist ein Informatiker, der aufgrund von einer tiefgreifenden mystischen Erfahrung selber sich auf die Suche gemacht hat. Und er hat eine eigene Studie zu Nachtodkontakten durchgeführt. Man kann sich das ganze Interview also immer angucken hier auf ExoMagazin.tv. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass aus dem Jenseits tatsächlich Informationen übermittelt werden, die sich anschließend überprüfen und bestätigen lassen. Und das statistisch hochinteressant. Und das sind Informationen, die also weder das Medium noch irgendjemand anders wissen konnte, die selbst derjenige, der die Informationen erhalten hat, in dem Moment nicht wusste und dann erst später in Erfahrung gebracht hat. Ein Beispiel: eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat, erhielt von dem Medium die Botschaft, dass ihr das Mädchen einen Hasen und einen einzelnen Fisch zeigen würde. Die Mutter bestätigte diese Botschaft, denn ihre verstorbene Tochter hatte tatsächlich einen Hasen und ein Kaninchen und einen einzelnen Fisch als Haustiere. Und sagt, welches Kind hat denn schon einen einzelnen Fisch als Haustier? Das ist mit Sicherheit nichts, was man erraten kann. Und es gibt unzählige solche Beispiele, die er zusammengesammelt hat in seiner EREAMS-Studie. Unbedingt angucken, wo ist denn das Bewusstsein, das diese Informationen gegeben hat? Wo sind die denn? Ja, sie sind doch tot, sind doch gar nicht mehr hier. Warum können da noch Informationen übertragen werden? Nächstes Beispiel. Wenn es so ist, dass wir in einer virtuellen Realität leben und wenn wir bereit sind, das anzuerkennen, lässt sich damit auch was machen? Also können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Oder sind wir nur, ja, also das fühlt sich ja an wie, oh Gott, nein, wir haben ja gar keine Möglichkeit, wir haben ja gar keine Macht. Nein, das ganze Gegenteil ist der Fall. Dass es möglich ist, mit seinem Bewusstsein Einfluss auf Materie zu nehmen, hat Dr. Roger Nelson gezeigt von der Universität Princeton beim Global Consciousness Projekt. Unbedingt angucken. Es gibt da dieses Experiment mit dem Zufallszahlengenerator, der entweder eine rote oder eine grüne Lampe zum Aufblinken bringt. Und man setzt jemanden davor. Es ist nur ein Zufallszahlengenerator, der beschließt, geht die rote oder die grüne Lampe an. Du setzt jemanden davor und sagst, mach mal, dass die rote Lampe öfter angeht als die grüne Lampe. Und dann geht tatsächlich die rote Lampe öfter an als die grüne Lampe. Statistisch signifikant. Und jetzt setzt du jemanden davor, der nicht dran glaubt. Und dann geht die grüne Lampe statistisch signifikant öfter an als die rote Lampe. Also es geschieht genau das Gegenteil von dem, was er sich vorgenommen hat. Aber beides passiert statistisch signifikant. Das heißt, ob du daran glaubst oder nicht, dass dein Bewusstsein einen Einfluss auf die Materie hat, du hast in beiden Fällen wirst du recht haben. Und man kann das natürlich auch zu Remote Viewing einsetzen. Im US-Militär wurde diese Methode seit Jahrzehnten erforscht, dass selbst US-Soldaten mit einer bestimmten Anleitung lernen können, sich Informationen zu besorgen, die in weiter Ferne existieren und ohne, dass sie ihren Hintern vom Stuhl heben müssen. Die sind Beispiele, ich habe mit mehreren Remote Viewern Interviews gemacht, ich habe dazu Vorträge, findet man einfach mal auf ExoMagazin Remote Viewing in die Suchmaschine eingeben. Es ist unfassbar, was für konkrete Informationen man da rauskriegen kann. Die Amerikaner haben es im Kalten Krieg verwendet, um geheime Waffenschmieden von der Sowjetunion, die tief unter einem Berg irgendwo in Sibirien waren, detailliert aufzuschreiben. Also da war sogar der Kran, der auf den Schienen gefahren ist, der war so detailliert gezeichnet, dass es dann, das konnte man im Nachhinein dann vergleichen. Und da sieht man, ja, wieso kann man denn mit dem Bewusstsein da jetzt hin, wenn man doch dort gar nicht ist? Das ist, weil es eben dieses große Bewusstseinsfeld gibt, dieses große 80%, was uns umgibt. Anderes Beispiel, Ayahuasca-Zeremonien. In Südamerika wird das eingesetzt, um soziale Konflikte zu lösen, um Drogenabhängigkeit zu heilen und auch allgemein zur Persönlichkeitsentwicklung. Da nehmen die Leute diese Droge, diese Urwalddroge, und dann haben die Kontakt mit Geistern, Spirituellen, also sowas, ja. Mit was nehmen die denn da eigentlich Kontakt auf? Natürlich damit. Letztes Beispiel, Selbstheilung. Dieser Mann ist einer von zwei Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe, die sich selber von Querschnittslähmung geheilt haben. Das sind Und der andere war ein ZDF-Moderator, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, aber der ist mir in der Heute-Redaktion über den Weg gelaufen, in dieser ZDF-UFO, was dort auf dem Lerchenberg steht. Und der hat mir die Hand gedrückt und das war so stark, dass ich mir fast gebrochen hätte. Also der war hier querschnittsgelähmt. Ja. Also es ist möglich, mit der Macht deines Bewusstseins deinen Körper zu heilen von Querschnittslähmung und von vielen anderen Sachen. Ich habe auch mit dem Psychotraumatologen Franz Rupert geredet. Der hat ebenfalls eine ähnliche Methode wie Clemens Kubi. Es geht darum, dass man ein Trauma, was man hat, abschüttelt, das einem seelisch belastet. Und dadurch kann der Körper dann heilen. Wie ist das möglich, wenn das Bewusstsein im Körper wohnt und es nicht umgekehrt eigentlich ist, dass der Körper etwas im Bewusstsein ist? UFOs haben langfristige Auswirkungen auf UFO-Zeugen. Und das ist das Eigentliche, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten sollen. Wir sollten nicht auf den Finger starren, auf das UFO, sondern das UFO ist ein Fingerzeig, ist ein Element, das bei uns langfristige Auswirkungen hat. Dr. Colm Kelleher sagt hier in diesem Interview:
Wenn man jedoch tief in die Materie eindringt und über viele Monate hinweg Nachforschungen anstellt, also nicht nur ein paar Tage lang, und wenn man das Vertrauen der Menschen gewinnt, die diese Begegnungen hatten, dann offenbaren sich eine ganze Reihe von Folgeerscheinungen, die im Leben dieser Menschen in den Monaten und Jahren nach ihrer Begegnung aufgetreten sind. Vieles davon wurde in der Geschichte des Phänomens ignoriert. Und wir sind sehr stolz darauf, dass das OSAP-Programm von Anfang an nicht nur die einfachen, sogenannten Nuts and Bolts UFOs und die sensorgesteuerten Anomalien untersucht hat. Und ich denke, das Kronjuwel der OSAP-Forschung war die Untersuchung des Tic-Tac-Falls, bei dem es zu Interaktionen mit F-18-Kampfflugzeugen und der Flugzeugträgerkampfgruppe Nimitz kam, aber auch zu Auswirkungen auf Menschen. Wissen Sie, UFOs haben tiefgreifende Auswirkungen auf den Menschen. Auf körperlicher Ebene, auf pathologischer Ebene, medizinische Fälle von Verletzungen. Und je weiter man in die Untersuchungen einsteigt, desto stärker treten die psychologischen Auswirkungen zutage. Manchmal kommt es zu übersinnlichen Effekten und zum Ausbruch paranormaler Phänomene in der Umgebung dieser Menschen. Nach dem OSAP-Programm sind wir also überzeugt, dass das UFO-Phänomen eine vielschichtige, sehr, sehr komplexe Interaktion mit dem Menschen ist. Und um das Mysterium zu lösen, reicht es nicht, wenn man nur einen kleinen Teil der UFO-Interaktionen mit Menschen untersucht.
Ich würde am Schluss gern doch noch einen letzten kurzen Ausschnitt bringen aus diesem Interview mit Professor Gary Nolan. Er ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler, Immunologen weltweit. Er ist von der Stanford University. Er gilt zu den Top 25 Erfindern von der Stanford University. Er hat seit Jahrzehnten, also seit 2011 mindestens, für geheime Projekte des Pentagon gearbeitet, der CIA geholfen, zum Beispiel Hirnschäden bei Leuten zu untersuchen, die UFOs zu nahe gekommen sind. Und ich habe ihn gefragt, was er denn hält von Jacques Vallées Ansicht, dass die UFOs ein groß angelegtes Unterfangen von einer anderen Ebene sind, um unser Verhalten zu formen und zu beeinflussen. Und das hat er gesagt.
Für ihn sieht es so aus, als ob sie versuchen, uns irgendwie zu akklimatisieren, uns mit sich selbst vertraut zu machen oder uns zu zeigen, dass es etwas Größeres gibt. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, absolut. Ich habe das Beispiel verwendet, als wir noch Primitive waren und in Stämmen lebten. Da waren es die Geister im Wald. Und dann glaubten wir an die Götter, um die Dinge zu erklären, wie zum Beispiel die griechischen Götter. Und jetzt haben wir nur noch einen Gott. Ein Gott erklärt nicht mehr alles, das wissen wir ziemlich sicher, weil es mehrere Religionen gibt. Und woran glauben wir jetzt, wenn nicht an die Technologie? Es präsentiert sich also als eine Art von Technologie, Aliens oder was es auch sein mag. Ich erinnere mich noch daran, wie ich die Bücher von Jacques Vallée gelesen habe und dachte, mein Gott, er sagt das ziemlich häufig, das ist absurd. Es ist wirklich absurd. Wenn etwas auf den Feldern eines Bauern landet und an die Tür klopft und fragt, kann ich ein Glas Wasser haben? Oder es fragt, wie spät ist es? Und der Mann sagt ihm die Uhrzeit und es sagt, nein, das stimmt nicht. Und dann dreht es sich um und geht weg. Das ist keine normale Zivilisation. Und das ist keine normale Interaktion. Jacques würde es Kabuki-Theater nennen. Irgendetwas wird in diesem Moment erfunden, um eine Erinnerung zu kreieren. Und wissen Sie, wenn man sich alles ansieht, von den Geistern im Wald und so weiter bis heute, dann ist der rote Faden, dass wir nicht allein sind. Das war's. Und so fordert es die Menschheit immer wieder auf, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu erkennen, dass sie Teil von etwas Größerem sind. Für mich ist das eine Botschaft der Hoffnung. Aber für andere ist es eine Botschaft der Angst.
Es gibt das Beispiel der Massensichtungen, bei denen viele Menschen zur gleichen Zeit ein UFO sehen und danach, wenn man sie befragt, beschreiben sie unterschiedliche Dinge. Wie ist das möglich?
Das habe ich vorhin über das sensorische Netz gesagt. Die Informationen kommen herein und sie werden wahrgenommen und dann organisiert, so dass man versteht, was man sieht. Ihr Gehirn erschafft buchstäblich ihre eigene Version der Realität. Das, was sie als Wirklichkeit wahrnehmen, ist quasi ein Rorschach-Test. Ich glaube deshalb, dass es sich bei diesen Massensichtungen um einen Rorschach-Test im großen Stil handelt. Und dass sich die Menschen das im Grunde so zusammensetzen, wie sie in dem Augenblick in der Lage sind, es zu erklären.
Oder kann es sein, dass dieses Ding, was auch immer es ist, irgendwas projiziert?
Ja, das ist genau das, was ich meine. Es projiziert Informationen hinein, aber es nimmt sich nicht die Zeit, in das Gehirn eines jeden Menschen zu schauen und es so anzupassen, dass er genau das Gleiche sieht.
Das sagt Professor Gary Nolan, einer der wichtigsten Wissenschaftler der Welt. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt an dem UFO-Phänomen. Wir schauen immer nur auf diese individuellen Sichtungen, aber diese Sichtungen lösen bei den Menschen umfangreiche Persönlichkeitsentwicklungsprozesse aus. Und ich habe gestern Abend, als wir mit Francis am Tisch saßen, ihn gefragt, wie sein Erlebnis sein Leben verändert hat. Und vielleicht erzählt er das ja heute euch auch, was da passiert ist. Also, das UFO-Phänomen macht uns darauf aufmerksam, dass es da draußen eine größere Realität gibt, eine, die unseren eigenen Sinnen und Messgeräten verborgen sind. Es scheint uns quasi aufzufordern, zu erkennen, dass unser bisheriges Verständnis von Realität unvollständig ist, dass wir in einer Scheinrealität leben. Und es ist wie ein äußerer Impuls, der in unsere Erlebniswelt geschickt wird, um uns aufzurütteln. Man könnte das als Aktivator begreifen, der in uns bestimmte Erkenntnisprozesse in Gang setzen soll. Und ich denke, wir sollen erkennen, dass unsere Welt im Grunde Bewusstsein ist. Und wenn wir das erkennen, dass unsere Welt Bewusstsein ist, dann denke ich, dass wir unsere Welt so gestalten können, wie wir sie wirklich wollen. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn wir unsere Gedanken, unsere Absichten und unser ganzes Bewusstsein bewusst und aktiv steuern und für das einsetzen wollen, was wir wirklich wollen? Wie würde unsere Welt dann aussehen? Das wäre doch ein echter Quantensprung in der Evolution von Bewusstsein, oder? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.